Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Einschlafen mit Geschichte. Heute Helmut James Graf von Moltke. 11. März 1907. Der deutsche Widerstandskämpfer und Begründer der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis, Helmut James Graf von Moltke, wird geboren. Helmut James Graf von Moltke, geboren am 11. März 1907 in Kreisau, gestorben am 23. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee, war ein deutscher Jurist, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und Begründer der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis. Herkunft und Familie. Helmut James Graf von Moltke stammte aus dem alten mecklenburgischen Adelsgeschlecht Moltke und war der Urgroßneffe von Helmut Karl Bernhard Graf von Moltke. Sein Vater war der Gutsbesitzer und erbliches Mitglied des preußischen Herrenhauses Helmut Adolf von Moltke. Sein Großvater war Wilhelm von Moltke, ab 1891 Graf von Moltke und Erbe von Gut Kreisau in Kreisau. Seine Mutter, Dorothy Rose Innes, war Südafrikanerin britischer Abstammung und Tochter eines obersten Richters der Südafrikanischen Union, James Rose Innes. Moltkes Eltern gehörten zu den Mitbegründern der Christian Science in Deutschland. Moltke verbrachte seine Kindheit mit 5 Geschwistern auf dem Familiengut Kreisau in Schlesien und in Berlin. Im Oktober 1931 heiratete Helmut James Graf von Moltke, Freier Deichmann, die Tochter eines Bankiers aus Köln, die er in Österreich kennengelernt hatte. Aus der Ehe gingen die beiden Söhne Kaspar und Konrad hervor. Sein Enkel James von Moltke ist Vorstandsmitglied und Finanzvorstand der Deutschen Bank. Studium und Beruf. Von 1927 bis 1929 studierte Moltke Rechts- und Staatswissenschaften in Breslau, Wien und Berlin. 1927 beteiligte er sich zusammen mit Hochschullehrern und Leitern der Jugendbewegung an der Löwenberger Arbeitsgemeinschaft, in deren Arbeitslagern stellenlose junge Arbeiter und Jungbauern mit Studenten zusammengeführt wurden, um voneinander zu lernen und in berufsübergreifender Fortbildung staatsbürgerliche Kenntnisse, Pflichten und Rechte einzuüben. In Kreisau stellte Moltke uneigennützig Teile seines Grundbesitzes für bäuerliche Existenzgründungen zur Verfügung, was ihm die scharfe Kritik benachbarter Grundbesitzer eintrug. 1934 bestand Moltke sein Assessorexamen. Er verzichtete 1935 darauf, Richter zu werden, da er dann der NSDAP hätte beitreten müssen. Stattdessen wurde er Rechtsanwalt in Berlin, zuerst in der Kanzlei von Karl von Lewinsky. Dann arbeitete er 1938-39 mit Paul Leverkühn zusammen. Von Anfang 1940 bis zu seiner Verhaftung 1944 arbeitete er in der Kanzlei von Friedrich Karl Sarré und Eduard Wädchen in der Viktoriastraße 33. Als Anwalt für Völkerrecht und internationales Privatrecht konnte er einerseits zur Auswanderung gezwungenen Juden und anderen Opfern des NS-Regimes helfen und andererseits Auslandsreisen unternehmen, um Kontakte zu pflegen. Unter anderem vertrat Moltke die jüdischen Eigentümer des Berliner Unternehmens M. Kempinski und Co. in den Arisierungsverhandlungen. Zwischen 1935 und 1938 hielt Moltke sich regelmäßig in Großbritannien auf und absolvierte in London und Oxford die englische Ausbildung zum Rechtsanwalt, um für den Fall einer Auswanderung nach England gute berufliche Chancen zu haben. Moltke erhielt von seinem ehemaligen Breslauer Strafrechtsprofessor Arthur Wegner 1937 zusammen mit weiteren Prozessvertretern das Mandat, ihn in einem politischen Strafverfahren vor einem Sondergericht zu verteidigen und in einem Dienststrafverfahren in Halle an der Saale als Einzelverteidiger für ihn als Rechtswissenschaftler an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg tätig zu werden. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde Moltke Mitarbeiter des Kaiser-Wilhelm-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht im Berliner Schloss und war ab 6. September 1939 in der völkerrechtlichen Abteilung der Amtsgruppe Auslandabwehr tätig, dem Nachrichtendienst der deutschen Wehrmacht unter Admiral Canaris. Seine Aufgaben bestanden darin, Erkenntnisse aus dem Ausland, beispielsweise von Militärattachés und aus ausländischen Zeitungen zu sammeln und Nachrichten von militärpolitischer Bedeutung an die zuständigen Wehrmachtdienststellen weiterzuleiten. Weiterhin sollte er die Verbindung zwischen dem Oberkommando der Wehrmacht und dem Auswärtigen Amt unterhalten, vor allem aber Gutachten in Fragen des Kriegsvölkerrechts erstellen. Mit den Gutachten hoffte Moltke, humanitär auf das militärische Geschehen einwirken zu können. Dabei wurde er von Hitlergegnern wie Admiral Canaris und Generalmajor Hans Oster, dem Chef der Zentralabteilung, unterstützt. Moltkes Haltung und seine Einsprüche gegen völkerrechtswidrige Befehle waren nicht gefahrenlos. Widerstand im Kreisauer Kreis. Hans Mommsen weist darauf hin, dass Moltke und die Mitglieder des Kreisauer Kreises erwarteten, das Nazireich werde von innen heraus zusammenbrechen, ohne ein Attentat. Sie hatten eine universalhistorische Sicht. Die Welt werde neu gestaltet, wie nach dem Zusammenbruch der Kirche am Ende des Mittelalters. Deshalb lehnte Moltke nationalstaatliches Denken ab, dem Gördeler und von Hassel anhingen, die einen europäischen Staatenbund unter deutscher Führung anstrebten. Ihnen zufolge müssten raumfremde Mächte aus Europa herausgehalten werden, eine Forderung, die sich vor allem gegen die USA richtete. Alfred Delp beispielsweise wünschte sich einen dritten Weg, in dem die kirchliche, ökumenische Bewegung gegen die Angelsachsen gerichtet war und aus der NS-Raubwirtschaft eine künftige Verbundwirtschaft hervorgehen sollte. Als tiefreligiöser Mensch war Moltke einerseits entschieden gegen das NS-Unrechtsregime, aber auch gegen ein Attentat auf Hitler. Er strebte deshalb nicht nach einer Zusammenarbeit mit Widerstandsgruppen, die auf einen gewaltsamen Umsturz zielten. Moltke verhalf jedoch dem letzten, sechsten Flugblatt der Weißen Rose zu großer Wirkung, indem er es im März 1943 nach Skandinavien mitnahm. Der Text wurde in Oslo übersetzt und in den Medien Norwegens und Schwedens verbreitet. Eine von Moltke und Bischof Eyvind Berggrav geschaffene Übersetzung ins Englische machte das Flugblatt auch in England bekannt. Im Juli 1943 ließ die britische Royal Air Force bei ihren Bombeneinsätzen Kopien des Flugblatts über Deutschland abwerfen. Wie 2007 freigegebene Dokumente aus dem Moltke-Dossier im britischen Nationalarchiv belegen, war das Foreign Office detailliert über Moltkes Gesinnung, Kenntnisse und Absichten unterrichtet. Moltke kam im Juli 1943, ohne es zu wissen und zu wollen, mit dem amerikanischen Geheimdienst OSS in Kontakt. Er reiste im Auftrag des OKW nach Istanbul und nutzte die Gelegenheit, den Exilanten Hans Wielbrand, der ihn Anfang der 1930er Jahre bei der Sanierung seines Gutes Kreisau unterstützt hatte, zu treffen. Er ahnte nicht, dass Wilbrand unter dem Decknamen Hyakint Teil des Agentennetzwerks von Alfred Schwarz, Deckname Dogwood, war. Er berichtete Wilbrand und Alexandra Rüstow, Deckname Magnolia, über den deutschen Widerstand und den Aufstand im Warschauer Ghetto. Moltke inspirierte damit Wilbrand und Rüstow, gemeinsam mit Gerhard Kessler und Ernst Reuter, dem späteren Bürgermeister von Berlin im August 1943, ein Konzept für die Gründung des Deutschen Freiheitsbundes, Free German Movement, zu verfassen. Am 8. September 1943 wurde der Report über Founding of a Free German Movement in the Service of the Western Allies an USS-Chef William J. Donovan herangetragen. Moltke erhielt den USS-Decknamen Camellia. Er äußerte den Wunsch, dass bei einem nächsten Besuch ein Treffen mit einer Person seines Vertrauens, wahlweise Dorothy Thompson, Jan Christian Smuts aus Südafrika oder Alexander Kirk, der US-Botschafter in Kairo, engagiert werden möge. Dem OSS war es nicht möglich, diese Personen nach Istanbul zu bringen. Stattdessen kam es im Dezember 1943 in der Wohnung von Alfred Schwarz zu einem Gespräch mit dem US-Militärattaché Richard Tindall. Als Essenz aus den Dezembergesprächen verfassten Rüstow und Wilbrand ein Memorandum, das die Intentionen des Kreisauer Kreises zusammenfasste. Das Memorandum wurde Hermann-Plan genannt, wobei Hermann aus der Zusammenfassung des Vornamens Helmut und German gewählt wurde. Das Hermann-Dossier beschreibt den Hintergrund der Widerstandsgruppen in Deutschland und betont die Gefahr der Bolschewisierung Deutschlands und formuliert dann 11 Bedingungen, unter denen eine Zusammenarbeit zwischen den Alliierten und dem westlich orientierten Widerstand möglich wären. Das Ziel wäre, nach einem Umsturz in Deutschland ein Separatfrieden an der Westfront und ein Abriegeln der Roten Armee an der Tilsit-Lemberg-Linie. Alfred Schwarz regte am 29. Dezember 1943 an, dass aufgrund der Bedeutung der Aussagen und der zeitlichen Dringlichkeit umgehend eine Besprechung mit einem Bevollmächtigten der deutschen Gruppe einerseits und mit Präsident Franklin D. Roosevelt, General George C. Marshall, Chef der amerikanischen Joint Chiefs of Staff und OSS-Chef Donovan andererseits stattfinden sollte. Donovan folgte diesem Vorschlag jedoch nicht. Erst am 29. Juli 1944, nach dem Scheitern des Attentats auf Hitler, informierte William Donovan Präsident Roosevelt über den Hermann-Plan. Verhaftung und Verurteilung. Der Widerstand im Kreisauer Kreis konnte zunächst geheim gehalten werden. Im Januar 1944 wurde Moltke jedoch von der Gestapo verhaftet, nachdem er seinen Freund Otto Kiep vor dessen bevorstehender Verhaftung gewarnt hatte. Im Januar 1945 standen Moltke und andere Mitglieder des Kreisauer Kreises vor dem Präsidenten des Volksgerichtshofes, Roland Freisler. Da Moltke eine Beteiligung an Staatsstreichvorbereitungen nicht nachgewiesen werden konnte, stützte Freisler sein Urteil auf einen anderen Schuldvorwurf. Moltke und seine Mitstreiter hätten darüber nachgedacht, wie ein sich auf sittliche und demokratische Grundsätze zurückbesinnendes Deutschland in einer Zeit nach Hitler entstehen könnte, was Freisler als ein todeswürdiges Verbrechen ansah. Hans Lilje beschreibt in seiner Biografie, dass Moltke vor dem Volksgerichtshof in klarer Erkenntnis des schon beschlossenen Todesurteils den moralischen Mut zum Angriff auf Freisler und die gesamte Institution besessen habe. Auch Inge Eicher-Scholl zitiert Moltke entsprechend mit seiner ebenso provokanten wie letztlich historisch weitsichtigen Aufforderung angesichts der korrupten NS-Justiz: Macht eine Legende aus uns. Moltke hatte unter anderem erklärt, er stehe vor Gericht nicht als Protestant, nicht als Großgrundbesitzer, nicht als Adliger, nicht als Preuße, nicht als Deutscher, sondern als Christ und als gar nichts anderes. Moltke wurde am 11. Januar 1945 zum Tod verurteilt und 12 Tage später im Gefängnis Plötzensee erhängt. Die Asche seines Leichnams wurde verstreut. Einschlafen mit Geschichte. Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte wurden redaktionell aufbereitet. Mehr Infos findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media Ton und Schnitt João Carlos da Cruz, gelesen von mir, Moritz Toastmann.